Deutschlandfunk Kultur heute.
Der Welfenschatz ist eine kostbare mittelalterliche Sammlung von Reliquien. Über 250 Jahre befand er sich im Besitz des Herrscherhauses in Hannover, bis er 1929 an jüdische Kunsthändler verkauft wurde. Die haben ihn 1935 mit Hilfe der Dresdner Bank an Preußen verkauft, 3 Monate bevor die Nürnberger Rassegesetze in Kraft traten. Hermann Göring war seit 1933 Ministerpräsident in Preußen. Die Erben der Kunsthändler machten schon 2008 geltend, dass der Verkauf unter Zwangsbedingungen stattgefunden habe und verklagten 2015 in den USA die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, in deren Besitz sich gut die Hälfte des Schatzes heute befindet. Der Fall ging bis vor den Supreme Court, der gestern Abend deutscher Zeit aber das Urteil fällte. Der Welfenschatz ist eine innerdeutsche Angelegenheit. Amerikanische Gerichte seien dafür nicht zuständig. Was dieses Urteil bedeutet, darüber habe ich mit dem Juristen und Raubkunstexperten Willi Korte gesprochen. De facto ging es ja hier erstmal um eine Zuständigkeit, nicht um den Schatz an sich. Wie würden Sie das Urteil des Supreme Court bewerten?
Ich bin von der Eindeutigkeit und Einstimmigkeit dieses Urteils überrascht. Und zwar zum einen eher aus rechtspolitischer Sicht, weil ja in den beiden vorherigen Urteilen am Bundesberufungsgericht hier in Washington, was ein hohes Ansehen genießt, in sehr ausführlichen Urteilen genau das Gegenteil von dem begründet wurde, was der Supreme Court nun abgelehnt hat. Das andere, im Vorfeld dieses Urteils gab es ganz erheblichen politischen Druck, vor allem praktisch von der gesamten jüdischen Welt der USA, aber auch von verschiedenen Vertretern hier der Politik in Washington, dass die Argumente, die Deutschland in diesem Verfahren vor dem Supreme Court vorträgt, nicht akzeptabel seien, weil sie eben ganz grundsätzliche Auswirkungen auf die Möglichkeit von Opfern von NS-Verfolgung hätten, in den USA überhaupt eben zu ihrem Recht zu kommen.
In den USA verjährt Raubkunst ja nicht, anders als in Deutschland. Was bedeutet das jetzt für andere Erben, die in den USA auf Restitution klagen oder das noch vorhaben?
Das wird jetzt in Zukunft sehr, sehr schwierig. Und zwar nicht nur für die Nachkommen deutscher Juden, sondern eigentlich für die Nachkommen aller europäischen Juden, die also solche Ansprüche in den USA geltend gemacht haben. In den meisten europäischen Ländern ist es nicht nur aus Verjährungsgründen, sondern auch aus anderen juristischen Gründen, ist es ja sehr, sehr schwierig, nach all den Jahrzehnten nochmal Eigentumsansprüche geltend zu machen. Und das ist in der Tat aus rein juristischer Sicht in den USA anders, weshalb eben seit vielen, vielen Jahren immer wieder Klagen hier in den USA eingereicht werden, die in der Regel so ausgehen, dass wenn die Zuständigkeit akzeptiert wird, es dann schnell zu Verhandlungen kommt, um eine entsprechende Lösung zu finden, denn Prozesse sind ja sehr teuer. Diese Möglichkeit, hier über die USA Druck auszuüben, die ist eigentlich jetzt verloren gegangen.
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz vermeldet ja heute, der Supreme Court habe zugunsten der Stiftung entschieden. Teilen Sie diese Sicht? Das ist ja, wie gesagt, keine Entscheidung in Restitutionsfragen gefallen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, die Limbach-Kommission hatte 2014 gesagt, dieser Verkauf sei ja auch kein Zwangsverkauf gewesen. Also ist das letztlich ein Erfolg für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz?
Also das Urteilsberufungsgericht ist Makulatur, also von daher beschränkt sich in der Tat der Erfolg, rein juristisch gesehen, der SPK darauf, dass sie nun in Amerika nicht verklagt werden dürfen. Praktisch bedeutet es natürlich, dass die Empfehlung der beratenden Kommission stehen bleibt und in der Tat es praktisch für die Erben unmöglich wird, Anspruch geltend zu machen, denn in Deutschland zu klagen auf diesen Schatz hat ja aus den eben bekannten juristischen Gründen keinen Sinn. Also von daher ist die Sache erledigt. Aber man kann hier nicht feiern in Berlin, dass ein amerikanisches Gericht etwas über die Frage entschieden hätte, wem der Schatz nun eigentlich nicht zusteht.
Die Limbach-Kommission hatte damit argumentiert, dass im Juni 1935 von einem Zwangsverkauf noch keine Rede gewesen sein kann. De facto waren die Nationalsozialisten seit Januar 1933 an der Macht. Wie würden Sie das beurteilen in Sachen Zwangsverkauf 1935?
Ja, also eigentlich gilt nach alliierten Rückerstattungsgesetzen, die sich ja auch in der deutschen Rechtsprechung nach dem Krieg fortgesetzt haben, dass eine solche Transaktion eines deutschen Juden nach Januar 1933 zunächst als Zwangsverkauf anzusehen ist. Da gibt es dann vor den Nürnberger Gesetzen vom September 35 gewisse Gegenargumente, nicht fairer Preis bezahlt, Verfügung über den Kaufpreis. Aber diese Vermutung, dass alles nach dem Januar 1933 ein Zwangsverkauf war, die bleibt eigentlich bestehen und kann eben widerlegt werden. Das hat ja auch dann die Limbach-Kommission vorgetragen. Da hat sie sozusagen Glück gehabt, dass dieser Verkauf nicht, was ein paar Monate später, sagen wir im Jahr 1936 stattgefunden hat.
Willi Korte, Jurist und Provenienzforscher, zum Urteil des Supreme Court in den USA, der den Streit um den Welfenschatz als innerdeutsche Angelegenheit bewertet hat.